Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Ja, der KI-Boom, der zeigt typische Anzeichen eines zunächst exponentiellen Wachstums. Erstmals wird auch über Grenzen diskutiert. Es könnte sein, dass sich an eine Phase rapider Entwicklung eine Zeit der Konsolidierung anschließt. Wir sprechen heute deshalb über sogenannte Scaling Laws und auch über Nachhaltigkeit in der KI. Außerdem, was bringen die neuen Deep Research Tools? Wir bringen Erfahrungen aus der Praxis mit. Und gibt es bald ein Stargate Europe? OpenAI zeigt sich bereit, auch hier zu investieren. Dies und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Und wie immer, hier mit mir dabei ist Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Schön, dass wir uns hier wieder treffen, wie jede Woche. Und ja, wir haben wieder eine Menge von Themen mitgebracht. Und aufgrund dieser Vielzahl der Themen würde ich sagen, lass uns doch gleich loslegen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, Nachhaltigkeit spielt mehr und mehr eine Rolle bei der Entwicklung der KI. Mhm. Und es gibt ja nun eine sogenannte Coalition for Sustainable AI. Und da geht es eben um das Thema Nachhaltigkeit in der KI. Allerdings meiden Hyperscaler, also die großen Tech-Unternehmen, diese Initiative zumindest noch. Was hat es denn damit auf sich? Kannst du uns da so ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, es ist eine. Also ich glaube, die Idee war ganz gut. Es ging, glaube ich, eher darum, dass man sich zu dieser Nachhaltigkeit bekennt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist nach hinten losgegangen, weil ja die da unterschrieben haben, also das sind einige sehr viele europäische und halt auch internationale Firmen, aber halt, wie du schon gesagt hast, die Hyperscaler nicht. Und der Grund, warum die Hyperscaler da sich nicht dazu entschieden haben, da mitzumachen, ist, weil sie es eigentlich nicht nötig haben. Also die Wahrheit ist, dass die einzigen sind, die tatsächlich irgendwie was bewirken können und halt auch tatsächlich irgendwie die meisten Emissionen produzieren werden durch ihre großen Rechenzentren. Und all die anderen sind eigentlich nur so Kleinvieh. Ja? Natürlich, Kleinvieh macht auch Mist und das ist eh schön, dass sich alle bekennen. Aber was man auch wissen muss, ist, dass diese Initiative überhaupt keine Zähne hat. Das heißt, es gibt überhaupt kein echtes Commitment, keine Strafen, keine Richtlinien, die sie befolgen müssen, sonst irgendwas, sondern es ist nur so ein bisschen so eine Art Green IT-Bewegung, die halt aber, wo es eigentlich nur um Commitment geht. Und ich glaube, das Ziel war, dass die durch das Commitment der großen Big Tech-Unternehmen, dass sie damit sozusagen auch dem ganzen politischen Thema ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen wollten. Aber da haben sich halt die Großen nicht dazu reden lassen, weil klarerweise der Mr. Trump, unser Bully vom Dienst, würde sich sofort vor den Zug schmeißen für die Big Tech-Firmen, weil die natürlich seine größten Supporter sind. Und natürlich versteckt sich es dann ganz gut. Und würde sich jetzt irgendeiner von denen tatsächlich committen, dann würden sie dem Trump ein bisschen vor die Füße pinkeln. Und das wollen sie natürlich nicht. Ja. Das darf man aber alles nicht ganz so dramatisch sehen, würde ich jetzt mal sagen, weil es gibt natürlich ein ganz natürliches, grundkapitalistisches Interesse der Big Techs, dass sie da trotzdem der grünen Linie folgen, und zwar aufgrund ganz ganz normaler Kostenthematiken. Also es gibt keinen günstigeren Strom als den grünen Strom. Die werden jeden Cent und jedes Kilowatt rausholen, was an grünen Energien möglich ist, auch auf Kosten der Zivilbevölkerung, sage ich jetzt einmal, also der normalen Leute. Das wird sicher auch noch ein paar Tumulte auslösen, aber die werden auf jeden Fall so viel in Green Energy stecken, wie sie können, weil das halt die Grundlage ihres Modells ist letztendlich. Und wenn man sich dann irgendwie die anschaut, die da unterschrieben haben bei dieser Sustainability-Geschichte, sowas wie Qatar Airlines und General Electric und ja, Sky Sport. Ja, ich meine, da sieht man schon, dass da eigentlich, das ist nur eine letztendlich aus einer netten Idee ist eine Greenwashing-Aktion geworden. Also das, ja, schade, aber es war klar, dass das passieren wird, ehrlich gesagt, weil wenn ein J.D. Vance bei dieser Konferenz ist und der als Abgesandter von Trump eine ganz klare Drill-Baby-Drill-Agenda verfolgt und America first, ja, dann braucht man nicht erwarten, dass die sich daran beteiligen. Aber was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, das ist jetzt im Moment eher so eine idealistische Initiative und das Ganze wird wahrscheinlich wirklich erst dann Fahrt aufnehmen, wenn es tatsächlich dann kostenrelevant beziehungsweise wenn es dann auch wirklich spürbar wird. Und das ist ja, glaube ich, auch auf anderen Gebieten zu beobachten. Also nehmen wir jetzt Emissionen insgesamt, solange es eben noch so billig ist, CO2 zu emittieren zum Beispiel, dann wird das einfach gemacht. Und erst dann, wenn wir spürbare Konsequenzen dann haben, also spürbar für die, die letztendlich auch verantwortlich sind, dann wird sich was ändern. Und meiner Meinung nach wird es in der KI oder in der IT insgesamt, in der Technologiebranche genauso ablaufen. Spannend finde ich aber diese Verbindung sozusagen jetzt aus dieser Initiative, die sich ja vor allem mit dem Energie- und Ressourcenverbrauch beschäftigt, zu den ja natürlichen Grenzen, die das Wachstum oder die Skalierung von KI hat. Und da bin ich auch auf einen interessanten Artikel gestoßen und natürlich durch Hinweis von dir habe ich mich da noch ein bisschen näher mit beschäftigt. Da werden drei Grenzen beschrieben, die das KI-Wachstum tatsächlich eindämmen können. Und da gibt es eben neben der genannten Ressourcen- oder Energiethematik gibt es auch noch die Daten beziehungsweise die Knappheit der Daten und auch noch die Architektur. Wir kommen ja nachher auch noch ein bisschen auf die Weiterentwicklung von oder auf neue KI-Modelle zu sprechen, aber vielleicht zunächst einmal, wenn wir schon bei dem Thema Scaling Models sind, wie siehst du das? Siehst du da auch jetzt auf absehbare Zeit eine Grenze des Wachstums in der KI?
Also ich glaube, was das Pre-Training angeht, kommt's langsam tatsächlich irgendwie zu einem Limit, ja. Ich meine, wir werden es jetzt sehen, wenn ChatGPT 4.5, also 4.5 rauskommt, weil das wird das letzte Modell sein, das halt mit den großen Pre-Training-Modellen arbeiten wird. Ab GPT 5, was dann auch recht schnell kommen soll, geht's dann eher in Richtung Reasoning. Und halt eher so eine Art, es gibt dann quasi nur mehr ein Modell und da wird halt dann Reasoning und die klassischen pre-trained Modelle gemischt. Und ich glaube, gestern ist ja Grok 3 rausgekommen, ja, und Grok 3 war ja nicht nur heiß erwartet, weil es der Elon Musk ist, dessen Modell das ist, sondern weil das ein Modell ist, das jetzt irgendwie auf 100.000 GPUs gelaufen ist und dann also 122 Tage auf 100.000 GPUs und dann 92 Tage auf 200.000 GPUs. Und das ist schon eine Menge. Also das ist wirklich schon eine Menge. Das ist Faktor 10 höher als die Modelle davor. Und wenn das jetzt keinen merklichen Unterschied bringt, dann kann man eigentlich ziemlich gut davon ausgehen, dass zumindest diese Pre-Training-Modelle langsam gegen eine Wand laufen oder halt diminishing returns, sagt man halt. Also so. Die Frage ist halt, ob die Verbesserung der Modelle, also die geringfügige Verbesserung der Modelle, nicht eine exponentielle Verbesserung der Funktion bringt. Ne? Also das hat ja irgendwie, ich glaube, der Sam Altman hat es in ihrem Blogpost mal geschrieben, natürlich nicht uneigennützig, weil er wird das auch schon sehen und deswegen hat er es wahrscheinlich gesagt. Der hat halt gemeint, es wird zwar nur leichte Verbesserungen geben bei ChatGPT 4.5, aber die werden so viel sozusagen Potenzial entfachen, dass es halt einen exponentiellen Nutzen hat. Und das könnte tatsächlich so sein. Also Vielleicht sind diese ganzen, also in Wirklichkeit muss man, glaube ich, ein bisschen weg von diesem ganzen Benchmarking, ja, und tatsächlich jetzt mal in die echten Applikationen gehen. Also egal, ob es jetzt dieses Limit gibt oder nicht, ich glaube, wir haben schon ein Bereich erreicht. Wir können jetzt 10 Jahre in die Automatisierung stecken mit den bestehenden Models und würden zu keinem Limit kommen. Ja. Also wenn man in reale Use Cases rechnet, also all die Automatisierungen, die man jetzt in den KMUs, Konzernen, kleinen und großen Unternehmen umsetzen könnte, mit den bestehenden Modellen würde das schon vollkommen ausreichen. Also für das meiste würde es wahrscheinlich schon reichen. Mhm. Aber ja, was denkst du?
Ja. Ja, also was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, sind zwei Sachen, auf die ich gestoßen bin. Also ich habe einmal zum Beispiel gelesen, dass wir, um zum Beispiel Dokumente erstellen lassen zu können per KI, die tatsächlich die Qualität einer Doktorarbeit haben, dass wir 100.000 Mal mehr hochwertige Daten benötigen würden zum Trainieren der Modelle, als es im Moment tatsächlich gibt. Das fand ich interessant, weil ich eigentlich der Meinung war, dass wir heute schon relativ nah dran sind an dieser Qualität, aber anscheinend ist das nicht so. Wir verlinken nachher auch die Quelle, aus der ich das habe, in den Shownotes, damit ihr das selber nachlesen könnt. Mhm. Und was anderes, was ich auch noch gelesen habe, es geht ja immer die Frage, wann erreicht denn künstliche Intelligenz so das Niveau der natürlichen Intelligenz. Mhm. Und da ist in dieser Quelle die Rede davon, dass wir da noch 9 Größenordnungen von entfernt sind. Also wir bräuchten praktisch eine milliardenfach höhere Leistung der Systeme, um tatsächlich menschliche Intelligenz erreichen zu können. Und mit der bestehenden Technik und dem bestehenden Ressourcenverbrauch ist das natürlich rein physikalisch nicht möglich. Mhm. Das zeigt, dass wir jetzt rein mit Skalierung wahrscheinlich zumindest auf bestimmten Wegen nicht weiterkommen. Also die Rede ist da auch immer von so einem lokalen Hoch oder so einem lokalen Maximum. Man kennt es ja vielleicht aus der Mathematik, aus der Kurvendiskussion. Wir sind jetzt gerade auf dem Gipfel eines Berges und denken, oh, jetzt sind wir wirklich am Ziel. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Horizont gucken, dann sehen wir, da kommt ein Berg, der ist noch viel höher. Aber um den erklimmen zu können, müssen wir wahrscheinlich nicht nur skalieren, sondern da müssen wir nochmal ganz neu denken und vielleicht neue Ansätze fahren. Also das ist so, was ich daraus mitgenommen habe. Gehst du da mit?
Ja, ich denke auch. Also wir haben ja letzte Woche, also ich habe ja meine Hypothese letzte Woche schon kundgetan. Also Episode 8 war das jetzt, ja, wo ich erklärt habe, dass AGI, wie wir, also alle reden ja von AGI und dass das bald erreicht ist. Also ich glaube nicht, dass das bald erreicht ist, weil die Modelle nicht in der Lage sind, eine echte Intelligenz aufzubauen. Also ein Large Language Model, wie es heute existiert, kann sehr viel Informationen verarbeiten und wiedergeben, aber es wird keine echte Intelligenz entwickeln, weil die Grundlage der Intelligenz fehlt. Und das haben wir letzte Woche halt versucht, auch mit dieser 1000 Brains Theorie und halt der Verknüpfung der Robotik irgendwie versucht zu erklären. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel. Und das erklärt auch, warum auch sehr viele Unternehmen, auch jetzt Meta, jetzt auch in diese ganze Robotik investieren. Also, dass ein Social-Media-Unternehmen, das irgendwie Augmented Reality-Produkte auch anbietet, jetzt in die Robotik einsteigt, klingt auf der einen Seite logisch, weil sie natürlich Augmented Reality oder Virtual Reality Produkte anbieten. Aber in Wirklichkeit, denke ich, steckt da der Jan LeCun dahinter, der ja einer der größten Verfechter der World Models ist. Und der wird sich jetzt hier langsam durchsetzen und sagen, hey, wir können da noch mehr GPUs aufstellen, aber das bringt alles nichts, wenn wir nicht langsam anfangen, die Modelle zu entwickeln, die die Welt verstehen. Und halt auch hier ein Netzwerk aufbauen von verschiedenen Robotern, die quasi wie die kortikalen Säulen in unserem Gehirn einzelne Objekte lernen und dann zusammen vereinen in einem virtuellen großen Gehirn im Datacenter von Meta. Ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie. Und auch wenn man sich jetzt irgendwie die Message von Meta anschaut, die haben, also dann wird immer oberflächlich argumentiert, es geht um dieses Augmented Reality und es geht um Software und letztendlich geht es ein bisschen um Unabhängigkeit und als sie wollen das als OS quasi für die Robotik anbieten, was sehr gut verständlich ist, weil ja Meta oft geschast wurde von Apple und von Google, die ja mit Android und iOS denen einen massiven Schlag versetzt haben mit dieser Cookie-Policy und sie fast in die Pleite gedrückt haben. Und diese Abhängigkeit will Meta natürlich um alles in der Welt vermeiden. Das heißt, sie setzen jetzt schon sehr, sehr stark in diese Richtung, um das zu verhindern. Aber ich glaube, der wahre Hintergrund ist tatsächlich, dass sie kapiert haben, dass das der einzige Weg ist, um diese AGI zu erreichen. Und auch das Team, was die da zusammengestellt haben, das passt eher in diese Richtung als klassisch diese Augmented Reality Hypothese, die auch in Bloomberg da irgendwie vertreten wird.
Als ich das gelesen habe, dass Meta jetzt KI für Haushaltsarbeiten oder Haushaltsgeräte anbieten möchte, da fühlte ich mich spontan erinnert an eine Serie, die ich gerade schaue auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast. Die heißt Cassandra. Da geht es um das erste, also fiktive erste Smart Home aus den 70er Jahren. Und da fährt dann tatsächlich so ein Haushaltsroboter mit so einem alten Röhrenfernseher als Kopf durch die Gegend und dreht irgendwie durch. Und das ist jetzt meine Vorstellung, die ich gerade habe. Also ein Tipp an alle, die da so ein bisschen in der Richtung das Genre mögen. Schaut es euch mal an. Ich fand's oder finde es sehr unterhaltsam. Ich bin noch gar nicht durch damit. Also ich kann jetzt auch gar nicht spoilern. Ja.
Okay. Ja, klingt interessant. Aber ich glaube, diese Vorstellung, dass die Roboter in dem Haushalt mitmachen werden und die ganzen Use Cases, die da bereits sozusagen herumfliegen. Man hat jetzt auch irgendwie auch Apple munkeln gehört, dass die jetzt auch einen Roboter bauen wollen und der soll aber ausschauen wie irgendwie so eine Lampe oder also wie aus irgendwelchen Disney-Filmen irgendwelche Gegenstände. Also da sieht man, okay, auch Apple versucht irgendwie da Fuß zu fassen, aber wir alle wissen, Apple hat schon lange nichts Innovatives mehr rausgebracht. Aber wer weiß, vielleicht gelingt es ihnen mit dem neuen Roboter. Aber ich glaube, das geht alles in die Richtung, dass du irgendwelche humanoide oder humanoid-ähnliche Roboter brauchst, die sich in unserer Welt bewegen und Referenzmodelle lernen, die sie dann mit sich selbst referenzieren können, um dann zu verstehen, wie Dinge funktionieren, wie Physik funktioniert, wie Objekte funktionieren, zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen einem Hund, einer Katze und all den Dingen, die jeder Mensch sofort von Kindheit an lernt, weil halt das Gehirn so strukturiert ist, dass es lernen kann. Und ich glaube, das ist das Ziel, hier jetzt so eine Infrastruktur und Software zu bauen, die das lernt.
Ja, okay. Ja, bei der Lampe, die du jetzt genannt hast, da habe ich spontan an Pixar gedacht. Das ist genau, ja sozusagen das Logo. Wahrscheinlich hat es damit auch was zu tun, ne?
Ja, genau.
Genau. Ah, okay. Witzig. Aber von Haushaltsarbeit zu einem anderen Anwendungsgebiet der KI. Und zwar im Moment sind ja diese sogenannten Deep Research Tools sehr stark angesagt. Da gibt es ja verschiedene. ChatGPT gibt es, Gemini gibt es und auch Perplexity. Letzteres haben wir mal so ein bisschen getestet oder habe ich getestet. Ich weiß nicht, du hast auch ein Deep Research Tool getestet. War es auch Perplexity?
Ich habe Gemini getestet und ich habe Perplexity getestet. Fang du mal an mit deinen Erfahrungen.
Ja, okay. Also das ist sehr, sehr spannend, weil es ist nochmal eine ganz andere Art und Weise, mit so einem KI-Tool zu interagieren. Also für alle, die da noch nicht so viel von gehört haben und auch noch keine praktische Erfahrung damit haben. Es geht im Grunde darum, man gibt dem Tool eine bestimmte Aufgabe. Man möchte zum Beispiel etwas erforschen. Man möchte eine Dokumentation zu einem Thema haben. Und dann läuft dieses Tool los und sucht sich selbstständig Informationen. Also sucht Webseiten auf, liest diese, fasst diese zusammen, geht dann nochmal zurück, hat dann am Schluss, keine Ahnung, also bei mir waren es irgendwie 100 Quellen so ungefähr pro Antwort. Das Ganze dauert dann auch ein paar Minuten und fasst das dann in ein umfassendes Dokument zusammen. Ich persönlich, ich bin ja so ein bisschen im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterwegs und habe gedacht, jetzt schaue ich mal, was dieses Perplexity Deep Research mir an Unterstützung liefern kann. Konkret habe ich einfach eine Konkurrenzanalyse gemacht. Also ich habe die Website eines Kunden genommen und habe gesagt, schau dir diese Website an und vergleich die mal mit Wettbewerbern und sag mir mal, wo du da Verbesserungspotenziale siehst. Und das hat das Tool wirklich auf den ersten Blick zumindest in beeindruckender Weise gemacht. Also da kamen ein paar gute Ansätze bei raus, bei denen ich sagen würde, ja, da gehe ich komplett mit. Auf der anderen Seite waren dann aber auch Dinge dabei, die schon, also wer sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, die halt schon ein paar Jahre aus der Mode sind oder überholt sind, da wurden Techniken empfohlen, die gar nicht mehr weiter unterstützt werden. Es wurden auch so ein bisschen die Schwerpunkte falsch gesetzt. Also es wurden zum Beispiel Optimierungen empfohlen, die jetzt keinen starken Einfluss haben auf die Rankings in der Suche. Aber gut, das Ganze war zumindest mal als Inspiration gut. Also ich würde es mal als ein geeignetes Tool von mehreren sehen, was man verwenden kann. Was mich aber irritiert hat, ist, es wurden dann teilweise doch Dinge, möchte fast schon sagen, zusammenfantasiert. Also es wurden dann ausgeklügelte Dinge empfohlen, die man zweimal lesen musste, um sie zu verstehen, um dann, wenn man die Quelle, die dazu angegeben wurde, sich anzuschauen und dort festgestellt hat, da steht das gar nicht. Und da stellte sich mir die Frage, wie kam jetzt dieses Tool auf diese Schlussfolgerung? Konnte das auch nicht nachvollziehen an anderen Quellen. Also für mich relativ stark der Verdacht, dass hier wieder so ein Fall von Halluzinationen vorliegt. Ich habe das auch nochmal vorhin recherchiert. Also auch andere, die das getestet haben, hatten dieses Problem, dass da tatsächlich dann Quellen genannt wurden und Dinge aus Quellen angeführt wurden, die dort nicht oder in einer ganz anderen Weise, manchmal sogar komplett konträr stehen. Und das muss man natürlich wissen. Also man sollte solchen Tools nicht blind vertrauen. Aber wie so oft bei KI gilt, es ist durchaus ein nützliches Hilfsmittel, das man verwenden kann, das man aber dann entsprechend auch bewerten und interpretieren sollte. Also das waren jetzt so meine Erfahrungen in dem Bereich. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu erzählst, Yusuf.
Also ich hatte mehrere Ansätze. Also ich habe ja letztes Jahr schon angefangen, versucht, einen Deep Research Agenten zu bauen, ja, indem ich verschiedene Techniken einfach miteinander kombiniert habe. Ich habe einfach Make hergenommen, das ist so ein No-Code-Low-Code-Tool, und habe dann quasi, wenn ich eine Frage, also die Idee war, einen Agenten zu bauen, der technische Anfragen, also wir sind ja im Wartungsgeschäft, also Datacenter-Wartung von Server, Storage und Netzwerkgeräten, und wir haben ja nicht nur das Wartungsgeschäft, sondern wir haben auch so eine Art Ersatzteilhandel. Also wenn irgendwelche Leute irgendwelche Spare Parts für irgendwelche uralten Server oder Storage-Geräten brauchen, dann können die auch bei uns anfragen. Und das ist aber gar nicht so easy, weil da kommt dann einer und sagt, hey, ich habe hier eine, weiß nicht, IBM AS/400, die 25 Jahre alt ist, ja, und da ist jetzt irgendein Controller da drinnen kaputt und ich bräuchte irgendwie den Controller, kann aber nicht genau sagen, welcher Controller, und kann auch nicht genau sagen, welche Part Number, und kann aber vielleicht gerade mal das Jahr und die Seriennummer rausgeben. Und das ist dann eine sehr, sehr schwierige Recherchearbeit, weil du musst natürlich jetzt hier herausfinden, okay, welches Modell ist das genau? Wann wurde das produziert? Welche Parts wurden damals verwendet? Was sind die Dokumentationen? Welche Parts sind kompatibel? Gibt es diese Parts überhaupt noch? Ja. Und das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte. Natürlich haben wir haben ein paar Mitarbeiter, die da ziemlich auf Zack sind und da natürlich ihre Quellen haben und wissen, wo man das genau nachschaut. Teilweise beim Hersteller, teilweise auf irgendwelchen Foren, teilweise auf irgendwelchen eigenen Netzwerken, die man so hat, ne? So Broker-Netzwerke oder so. Und da kann man sich halt schlau machen. Aber das ist eine sehr aufwendige Geschichte dafür, dass man eigentlich nur ein Ersatzteil verkaufen will. Ja? Wir machen das eigentlich nur als als Goodie, sage ich mal, weil in Wirklichkeit verdienen wir unser Geld mit der Wartung. Aber wenn wir diesen Leuten helfen, dann helfen wir ihnen halt. Und es ist halt gut für unsere, ist quasi ein Marketing für uns. Ne? Also verdienen tun wir nichts an dem. Das wollte ich irgendwie so bauen, dass es nicht diese high-skilled Mitarbeiter benötigt, um diese Informationen zu recherchieren. Weil wenn der mal auf Urlaub ist, dann ist das immer, oder halt wenn die Leute mal auf Urlaub sind, die Expertise in halt einem gewissen, beim Hersteller oder bei einem gewissen Produkt haben, dann ist halt schnell Ende. Ja. Und dann habe ich halt eben Modelle gebaut, die halt diese Quellen, die diese Mitarbeiter, die von mir das schon haben, dann hinterlegen und dann irgendwie ChatGPT zuerst anfragen, dann diese Sachen zusammenfassen lassen, dann zu Perplexity gehen, dort weiter Research betreiben, diese Daten wieder zusammennehmen, wieder den einer anderen KI-Agenten übergeben und dort halt immer weiter sozusagen sich annähern an ein Ziel und so ein bisschen KI-Ping-Pong spielen, ja, um dann am Ende sozusagen das Ergebnis zu haben, das man gerne hätte. Gelungen ist es mir letztes Jahr noch nicht. Auch dieses Jahr kam ja dann Google raus mit dem Deep Research. Er macht, hey, super, die haben den Index. Und da kann man ja einfach, wenn die den Index haben, da können sie einfach im Index nachschauen und werden das sofort finden. Aber schmeckt, so ist es nicht, ja. Die greifen offensichtlich nicht auf ihren eigenen Google-Index zu, sondern haben halt irgendwas Eigenes. Das halt für diese Gemini-Research-Geschichte irgendwie ja als Rack dient. Ja. Aber es ist definitiv nicht der Google-Index. Das kann man schon mal ganz sicher sagen, weil die Quellen, auf die dann verweisen, sind einfach teilweise gar nicht vorhanden oder Schrott, haben keinen Bezug dazu oder haben... Also wenn du das auf Google suchst, ja, kommst du auf ganz andere Ergebnisse, als wenn du es im Gemini sozusagen als Deep Research beauftragst. Und auch wenn du dann in Google sozusagen diese Quellen hergibst und versuchst ihm zu sagen, hey, nimm doch mal diese Quelle her oder such mal da drinnen, also das funktioniert alles nicht. Und auch wenn du dem Gemini die Quellen in Google gibst, funktioniert auch nicht. Das heißt, es muss irgendeinen eigenen Index geben, der für diese Gemini-Geschichten läuft, der ziemlich abgespeckt zu sein scheint und auf jeden Fall nicht aktuell ist. Ja. Und was auch verständlich ist, weil ja die alle auf Pre-Training basieren. Das heißt, es ist immer nie wirklich aktuell. Also das war ziemlich ernüchternd. Das hat nicht geklappt. Jetzt habe ich Perplexity getestet mit einem nicht ganz so sophisticated Use Case, wo ich gesagt habe, okay, eine Anleitung. Ja. Ich habe ein Fujitsu Storage System und da kommen jetzt neue Disken dazu und wie binde ich jetzt diese Disken in dieses Storage-System ein, sodass ich sie auch nutzen kann, also dass die in diese Loons oder in diese in die RAID-Gruppen hinzukommen, die RAID-Gruppen dann in die Loons erweitert werden und die Roots, das halt alles dann sozusagen auf dem Server sichtbar wird. Und das hat überraschend gut funktioniert. Also da hat er tatsächlich auch, also Perplexity hat das gut hinbekommen. Der hat gesagt, okay, ich schaue mir nur offizielle Quellen an, ich schaue nicht auf Reddit, ich schaue nicht auf was auch immer, irgendwelche Foren, was Google sehr oft getan hat, und hat wirklich nur die offizielle Dokumentation hergenommen, hat die quasi geparst, hat nach Keywords gesucht und hat dann versucht, dann mir einfach die Abschnitte rauszugeben, was auch ganz gut funktioniert hat, weil so hätten es unsere Mitarbeiter auch getan. Und das Ergebnis war gut. Also jetzt nicht super, super, weil dann waren wieder irgendwelche Abschnitte zusammenkopiert, die keine Relevanz hatten. Ja. Das heißt, und das ist wiederum etwas, was ich ja bei dir auch widerspiegelt. Ne? Wenn du ein richtiger Experte bist, dann ist das ein gutes Hilfsmittel, um dir sozusagen einen großen Teil der Arbeit zu sparen. Aber die Entscheidung musst immer noch du treffen und nur deine Expertise validiert eigentlich die Ergebnisse. Und das ist tatsächlich etwas, was man immer berücksichtigen müsste. Und du kannst das eigentlich nicht als Produkt nehmen und dem 100% vertrauen. Und ein anderes einfaches Beispiel: Ich habe mit meinen Kindern letztes Jahr angefangen, damit sie ein bisschen schon das mit KI ein bisschen in Kontakt kommen. Die sind 5 und 7, also zwei Söhne, 5 und 7. Und dann machen wir so ein Quiz mit ChatGPT oder mit Gemini, also über diesen Voice-Mode. Ja. Die Antworten, die da kommen, sind teilweise einfach Schrott. Ja. Also wie groß wären Krokodile oder also einfache Tierfragen, die jedes Kind kennt, ja, und die bei Paula und die wilden Tiere, also das ist so eine Kindersendung, ja, irgendwie ausgearbeitet sind und die Kinder sofort wissen, kennen diese KI-Tools einfach nicht. Ja, die haben keine Ahnung davon oder geben dir irgendwelche absurden Zahlen. Das größte Krokodil ist nur 3 Meter groß auf die Art, ja. Und meine Kinder dann sofort, das stimmt gar nicht, weil wir haben schon bei Paula gesehen, da gab es ein 7 Meter langes Krokodil, ja. Dann sage ich, ja, stimmt. und das sind so alles, was so wissensbasiert ist und vielleicht absolute Ergebnisse auf dem letzten Stand angeht, kennen diese Tools nicht. Also, und da muss man auch wirklich aufpassen, wenn man so Wissensabfragen macht. Und es gibt auch eine Studie, 50%, also über 50% aller Anfragen, die wissensbasiert sind, sind einfach falsch. Und das muss man einfach auch berücksichtigen, glaube ich. Und das limitiert auch wieder den Deep Research letztendlich, ja.
Die gute Nachricht dabei ist natürlich, dass es weiterhin Expertinnen und Experten braucht. Also ich glaube, da muss auf absehbare Zeit niemand Angst haben, seinen Job zu verlieren. Denn ohne die Erfahrung und die Expertise geht es nicht. Und man kann halt auch sagen, die KI steckt noch, Achtung, Wortwitz, noch im Kindergarten. Ja. Das können wir später vielleicht noch rausschneiden, das überlegen wir uns noch. Aber okay, das sind schon mal beeindruckende Beispiele.
Es bleibt alles drinnen.
Ich kann es nicht lassen. Okay. Ich möchte aber auch noch kurz noch nachliefern, noch etwas, was mir bei, zumindest bei Perplexity Deep Research aufgefallen ist. Und das hast du ja auch gehabt, glaube ich, dass das Tool beim Nachdenken dann irgendwann stecken geblieben ist. Also man, das hat dann irgendwann aufgehört. Ich habe es, glaube ich, gestern 2-mal gehabt, habe es dann aber auch wirklich eine Stunde oder so noch laufen lassen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kommt da noch was, aber nee, da war nichts mehr. Das heißt, für alle, die auf so ein Problem stoßen, Praxistipp, einfach nochmal machen. Dann
oder neu laden.
Ja, oder neu laden. Ja,
F5 genau. Hilft. Dann kommt plötzlich das Ergebnis ausgespuckt. Denkst du, ja, so lange habe ich jetzt gewartet und er hat es nicht ausgespuckt. Ja.
Genau. Bevor wir jetzt noch ein bisschen zu einem praxisrelevanten Themenbereich kommen, den wir natürlich auch für euch vorbereitet haben, können wir noch 2 Meldungen einstreuen, die vielleicht auch interessant sind. Und zwar einmal gibt es Neuigkeiten von Meta mal wieder. Und Meta möchte ein eigenes Unterseekabelnetz bauen, was ziemlich viele Kontinente, eigentlich alle außer Europa, miteinander verbinden soll. Hast du dazu noch ein paar Infos für uns, Yusuf?
Ja, also wir haben ja, glaube ich, wer unsere Seite und unseren Blog verfolgt, der sieht ja regelmäßig News über die Entwicklung der Unterseekabel und der internationalen Konnektivität. Und die meisten Kabel gehören ja mittlerweile zu Google oder halt zu irgendeinem Konsortium, wo Google dabei ist. Und Meta hat ist beteiligt an einer Verbindung zwischen USA und Europa. Das heißt, von der Kapazität her ist es mal kein Thema. Aber ich glaube, Meta befürchtet auch hier, also die sind halt ziemlich gebrandmarkt von Google und Apple. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, also die ihnen schon mal quasi das Geschäftsmodell mehr oder weniger abgedreht haben und irgendwie hat es Meta dann doch geschafft, ihre Werbung sinnvoll zu verkaufen, auch ohne den Cookie-Banner-Themen. Und das hat halt Google immer durch seine Marktmacht hinbekommen, genauso wie Apple. Und Google hat halt eine Marktmacht, was das Internet angeht in Wirklichkeit. Und ich glaube, Meta will sich das nicht gefallen lassen. Und sie haben auch die Kapazitäten. Und wenn sie auch in Zukunft im AI-Game mitspielen wollen, brauchen sie halt auch eigene Ressourcen, rein aus Redundanzgründen, sage ich jetzt mal. Und bemerkenswert an dem Kabel ist, wenn man sich die Kabelführung anschaut, ist eigentlich gerade der Fakt, dass normal die meisten Kabel, die Asien und USA verbinden, laufen irgendwie durch das Südchinesische Meer, weil das der einfachste und kürzeste Weg ist und weil da halt schon sehr viel Infrastruktur liegt. Aber das hat Meta absichtlich nicht getan. Das Kabel führt hinter Indonesien vorbei an Australien und von Australien hoch in die USA, und der asiatische Connect passiert über Indien. Das heißt, die connecten Asien über Indien und fahren dann so im Bogen, weiten Bogen um das Südchinesische Meer. Und das zeigt wieder, dass die Hyperscaler einen Konflikt zwischen USA und China eigentlich schon vorausahnen. Und wir haben das ja auch schon, letztes Jahr hat ja auch schon Google Redundanzen geschaffen über die Fidschi-Inseln. Das heißt, die haben hier die Verbindung zwischen Asien und USA jetzt nochmal über Australien umgeleitet, über die Fidschi-Inseln. Und das zeigt wieder, dass da ziemlich viel Spannung ist im Südchinesischen Meer und dass das recht schnell auch für die Internetkonnektivität weltweit und auch für die digitale, für alle digitalen Applikationen weltweit einen massiven Schaden haben könnte. Und dagegen rüsten sich gerade alle. Ja, das ist mein Take daraus. Also der geopolitische Zusammenhang, das finde ich immer sehr spannend an der ganzen Sache.
Gut, ja, also Geopolitik und Unterseekabel hängen zusammen. Das ist auch was wir in der letzten Zeit immer mehr bemerken. Man sieht aber auch, dass Unterseekabel nicht einfach durch Satellitenverbindungen ersetzt werden können. Also ich glaube, ich habe gelesen, 95% des Datenverkehrs, der zwischen den Kontinenten stattfindet, läuft eben über diese Kabel, nur ein ganz kleiner Teil eben über Satelliten. Und ich glaube, das wird sich auch nicht auf absehbare Zeit ändern lassen. Also es gibt ja jetzt schon so viele Satelliten, die die Erde umkreisen.
Ja, ich meine, das könnte sich mit Starlink, könnte sich das ändern. Also das sieht man schon, dass die Satellitenfirma von Elon Musk von Kapazitäten aufbauen könnte in kürzester Zeit, um das Problem zu fixen. Aber es ist halt auch ein Kostenthema. Ja? Also es ist günstiger, ein Unterseekabel mit 24 Glasfasern zu legen und irgendwie die halbe Welt drüber zu routen, als 5000 Satelliten hochzuschießen, wo dann nach 3 Jahren ein Drittel wieder kaputt ist. Ja?
Ja, also, klar.
Das ist halt schon was anderes, ja.
Definitiv. Ja, dann habe ich noch eine kleine Meldung nachzuschießen, über die ich gerade noch gestolpert bin. Und zwar, wir hatten ja zuletzt über das sogenannte Project Stargate gesprochen in den USA, ein Joint Venture, an dem unter anderem eben OpenAI, Oracle, SoftBank beteiligt sind. 500 Milliarden in den nächsten 4 Jahren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und da entstehen natürlich auch entsprechende Ideen und Begehrlichkeiten in anderen Teilen der Welt, unter anderem auch in Europa. Europa hat ja Angst, abgehängt zu werden. Und Sam Altman hat jetzt in einem aktuellen Podcast-Interview zumindest mal in Aussicht gestellt, es könnte auch ähnliche Projekte in anderen Ländern, unter anderem auch in Europa, geben. Wahrscheinlich dann in einer etwas geringeren Größenordnung. Aber es ist zumindest mal möglich, dass auch hier ein Engagement stattfinden könnte. Und da gab es wohl auch Gespräche jetzt in letzter Zeit mit verschiedenen Offiziellen von unterschiedlichen Staaten. Nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Erde. Also es kann gut sein, dass wir hier in nächster Zeit noch etwas mehr Engagement sehen werden, auch aus den USA in anderen Ländern. Was das dann genau bedeuten wird, das bleibt abzuwarten. Das wollte ich jetzt nur noch mal ergänzt haben. Und dann würde ich gerne überleiten zum ja praxisrelevanten Teil, den wir natürlich auch für euch vorbereitet haben. Denn es geht ja hier nicht nur darum, News vorzustellen, sondern es geht auch darum, wie man Technik und auch KI dann konkret im Unternehmen einsetzen kann. Also konkret, welche Anwendungsbereiche für KI im Unternehmen gibt es? Da gibt es Dinge, die sind sinnvoll, da gibt es Dinge, die sind auch weniger sinnvoll. Und wir würden euch auch ein bisschen beteiligen an unseren praktischen Erfahrungen, also was wir jetzt da schon für Sachen ausprobiert haben, beziehungsweise wo wir Potenziale sehen. Da würde ich mal den Ball wieder zu dir rüberspielen, Yusuf. Was ist denn da so bei dir auf der Liste?
Also ich würde es mal vielleicht in ein paar so Kategorien, also Überkategorien einordnen, damit man dann, und dann kann man eigentlich von jeder Kategorie gibt es dann halt unterschiedliche Use Cases. Eine der Hauptkategorien, und das ist das, was die meisten aktuell tun, ist halt Automatisierung von Aufgaben. Das heißt, so einfache Dinge, Tasks einfach einer KI übergeben, die dann irgendetwas damit macht und das den Output ausspuckt sozusagen. Dann der zweite Use Case mehr oder weniger ist Verbesserung von Entscheidungen und Entscheidungsfindung oder auch Entscheidungen treffen. Also das ganze Thema um Entscheidungen, das, wo früher Mitarbeiter Entscheidungen getroffen haben, basierend auf irgendwelchen internen Richtlinien und Guidelines, dass die halt ausgelagert werden und somit auch wieder automatisiert werden können, als auch mehr Informationen zu liefern, um bessere Entscheidungen zu treffen. Also das ganze Thema Entscheidungen. Und dann würde ich noch die Kategorie Personalisierung und Verbessern von Kundenerlebnissen sozusagen irgendwie hernehmen. Also da geht es dann halt eher, dass man nicht mehr, also dass man Produkte anbietet, die man früher nicht anbieten konnte, ja, die halt super personalisiert sind auf den User, weil du halt jetzt tatsächlich auf einzelne User Funktionen eingehen kannst. Also der hat ein bestimmtes Bedürfnis oder das ist jetzt halt die Football-Mom oder das ist jetzt der Kindergarten-Dad und da kann ich jetzt halt für die ganz spezielle Use-Cases bauen. Und das ist dann auch schon die vierte Kategorie. Das sind dann sozusagen die Entwicklung von eigenen Produkten und Dienstleistungen, die halt durch KI überhaupt erst möglich werden. Weil viele von den Use Cases haben sich nie gerechnet, also auch diese Hyperpersonalisierung hat sich nie gerechnet, weil dazu gab es halt zu wenig Leute, als dass es ein Markt gewesen wäre. Und jetzt ist es aber ein Markt, weil es kostet nichts mehr, sozusagen eine weitere Personalisierung einzuführen. Und damit kann man halt ganz normale, ganz neue Produkte launchen, für eine sehr, sehr spezifische Audienz oder für Zielgruppe und kann die halt auch dann skalieren. Also vielleicht stellt sich heraus, dass dann die Football Moms halt doch eine größere Zielgruppe ist, als man glaubt, ja. Und dass man denen halt irgendwie, weiß ich nicht, Schulzusammenfassungen, was auch immer, irgendwie anbietet oder irgendwelche Leistungen anbietet, die sie vorher nicht bekommen haben. Das sind so diese Überkategorien und also ich fange mal mit der ersten Kategorie Automatisierung an. Das ist auch dort, wo wir halt sehr viel gemacht haben. Also der einfachste Use Case und das war auch der schnellste Use Case, das war bei uns auch das, wo alles gestartet hat, war der E-Mail-Kategorisierer, also der E-Mail-Aufräumer. Ja? Also und das haben wir gelöst, indem wir einfach über so einen Connector, über Make, uns in unsere Inbox connected. Dann wurden alle E-Mails, die kommen, ausgelesen. Und dann haben wir gesagt, okay, in dieser Inbox landen Spam, Werbung, Wartungsanfragen, Rechnungsanfragen, verschiedene Kommunikation innerhalb einer Anfrage, also innerhalb eines Angebotes. Dann Handelsanfragen für Ersatzteile, Störungen und was auch immer, ja. Und dann haben wir das über einen Assistant gemacht. Wir haben einfach einen über ChatGPT in dem Fall, über die Enterprise-Version, damit die Daten noch halbwegs sicher sind. Heißt, wir haben diese Kategorien definiert, haben gesagt, wenn in dem E-Mail das und das steht, dann kategorisiere das bitte als Störung. Und wenn ein Kunde irgendwas Neues anzufragen scheint, dann kategorisiere das als Neukundenanfrage. Und dann hat dieser Kategorisierer quasi diese Entscheidung getroffen. Und dann haben wir im nächsten Workflow gesagt, okay, wenn es eine Neukundenanfrage ist, dann schick es bitte der Abteilung für Neukundenanfragen oder markiere es mit Gelb. Das ist dann die Farbe für Neukundenanfragen und lege gleichzeitig ein Google Doc an oder connecte dich gleich. Also im späteren Folge war es dann so, dass da dann auch direkt in unser CRM gegangen ist und eine Anfrage angelegt hat. Ja, aber das war dann immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Zuerst haben wir den Kategorisierer gebaut und dann haben wir für jede einzelne Kategorie dann gesagt, okay, was würde denn jetzt passieren? Was macht der Mitarbeiter mit dem? Und dann haben wir gesagt, okay, der nächste Schritt wäre, ich würde jetzt eine Opportunity in meinem CRM eröffnen. Und dann haben wir halt diesen Schritt gebaut und haben gesagt, okay, die KI nimmt dann diese Informationen, macht ein JSON draus und schießt das über die API an unser CRM. Und dann wird halt somit die Opportunity angelegt. Ja, ja, das sind so die Sachen, die am einfachsten gingen und halt sehr schnell auch gingen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jeder recht schnell in 2-3 Tagen zusammengeklickt hat. Ja. Was war denn bei dir so der easiest Use Case, der dich am schnellsten irgendwo hingebracht hat?
Also bei Automatisierung von Aufgaben denke ich in dem Tätigkeitsbereich, in dem ich mich bewege, also SEO, Suchmaschinenoptimierung, an zwei Sachen. Das eine ist, Texte beziehungsweise Gliederungen von Texten zu erstellen per KI. Das geht recht einfach und ist mit wenigen Klicks erledigt. Da muss man auch gar nichts großartig aufsetzen. Bisschen komplizierter ist es, wenn man zum Beispiel automatisiert Berichte und Reports erstellen will per KI. Aber da gibt es ja auch inzwischen passende Konnektoren, die dann die Daten, wie man sie gerade braucht, abfragen und die dann eben auch je nach Wunsch, je nach konkrete Anforderungen, die Zahlen in einer anderen Weise zusammenstellen. Das heißt, man kann dann immer so unterschiedliche Perspektiven drauf haben, je nachdem, worauf man gerade den Schwerpunkt legt. Und das ist ja dann der wirkliche Vorteil von KI, dass diese Daten eben unterschiedlich aufbereitet werden können. Die reine Abfrage von Daten per Schnittstelle, das hat ja mit KI noch nicht viel zu tun, aber was dann eben mit diesen Daten passiert, das ist dann eben das Spannende. Ich muss aber sagen, da sehe ich auch noch tatsächlich weitaus mehr Potenziale, als ich sie bisher genutzt habe. Also das sind jetzt so diese beiden Use Cases, die ich tatsächlich da schon kenne und verwendet habe. Aber was so ein bisschen weitergeht, das ist ja das, was ich vorhin schon mal habe anklingen lassen. Das ist auch die nächste Kategorie, die du genannt hast, ja, Verbesserung der Entscheidungsfindung. Da sehe ich es allerdings auch so, man kann sich von der KI, Stichwort jetzt eben Konkurrenzanalyse, man kann sich von der KI Vorschläge machen lassen, die man dann nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen. Aber ich würde jetzt tatsächlich noch nicht hergehen und dann tatsächlich auch Entscheidungen von der KI treffen lassen, beziehungsweise wenn ich sie von der KI treffen lasse, würde ich sie zumindest mal vorher nochmal überprüfen wollen. Ja, das ist so mein Stand. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen? Also nutzt ihr das tatsächlich schon, um zumindest mal vielleicht einfache Entscheidungen zu treffen?
Ja, schon. Also Entscheidung ist vielleicht ein zu großes Wort, ja. Aber es gibt ja sehr viele Aufgaben, die ein Mitarbeiter tut, weil er den Inhalt der Information oder des Inputs versteht, dann weiß, was eigentlich als nächstes zu tun ist. Also so einfache Dinge wie, es kommt eine Anfrage rein und diese Anfrage hat jetzt, also würden jetzt mehrere Schritte ausgelöst werden. Zuerst einmal müsste herausgefunden werden, okay, ist das bereits ein Kunde von uns? Gibt es Daten von dem Kunden? Gibt es eine bestehende Historie? Gibt es bereits irgendeinen Fall, der bearbeitet wird oder ein Angebot, das rausgeschickt wurde? Und wenn es das gibt, wie schauen diese Zahlen aus? Wo ist der Status? Wo sind die Informationen? Solche Sachen lassen wir mittlerweile schon vollautomatisiert generieren und ausarbeiten, damit dann der Mitarbeiter nur noch mehr das finale Okay geben muss. Ja? Das heißt, alle Daten werden schon zusammen aus allen möglichen Systemen, die wir haben, werden zusammen getragen. Also das greift halt auf CRM zu, greift auf unsere Knowledge Base zu, greift auf unser Financial Management Tool zu, greift auf die Inbox zu und all diese Informationen werden dann zusammengetragen. Es wird dann herausgearbeitet, okay, im Prozess, welche Schritte wurden bereits abgearbeitet und das wäre jetzt der nächste Schritt und dann wird nur noch mehr das so aufgearbeitet, dass der Mitarbeiter nur noch mehr ja, okay drücken muss, ja, um zu überprüfen, ob all diese Informationen tatsächlich gemacht wurden. Also es gibt so Checklisten und Abarbeitungslisten. Und teilweise haben wir sogar so, also wir haben es im Financial Management sogar so weit gemacht, dass immer wenn es Abweichungen gibt, das heißt, wir haben die KI dazu eingesetzt, Qualitätsmanagement einzuführen, ja. Und all die Informationen, die halt in Rechnungen drinnen sind oder in unseren CRM oder Bestelldaten oder was auch immer, dass all diese Informationen abgeglichen werden. Und dann wird nur noch mehr, dann läuft die KI drüber und sagt, okay, wir haben jetzt alle Informationen, aber diese Information ist falsch, da passt die Purchase Order Nummer nicht, da ist beim Lieferanten die IBAN falsch oder der Kontakt ist der falsche. Und dann wird nachher eine Notification generiert an die Financial Mitarbeiterin, also Financial Management Mitarbeiterin. Und da steht drinnen, bitte überprüfe das, das und das und das, weil in diesen Rechnungen oder in diesen Finanztransaktionen sind diese Informationen nicht vorhanden oder falsch oder stimmen nicht überein mit dem, was in den Systemen steht. Und insofern ist die Aufarbeitung von Entscheidungen und die Informationen eigentlich das Thema. Echte Entscheidungen kann man auch treffen lassen. Also ob der jetzt ein E-Mail schreibt oder nicht, das kann man schon, diese Entscheidungen kann man schon treffen, wenn zum Beispiel eine Anfrage reinkommt und Informationen angefragt sind, die aber noch nicht da sind, dann darf die KI entscheiden, da jetzt zu antworten, zu sagen, ja, bitte schick mir noch die Informationen. Ja. Mhm. Das okay. Muss jetzt keiner mal überprüfen. Ja.
Okay, also sagen wir mal so, auf der operativen Ebene werden dann Entscheidungen getroffen, aber jetzt so alles, was darüber hinausgeht, also strategische Dinge, die entscheiden dann natürlich noch Menschen, ne?
Ja, genau.
Genau. Okay. Bei der nächsten Kategorie, Personalisierung von Kundenerlebnissen, da kann ich auch wieder aus der Praxis natürlich was erzählen. Also das ist ja auch etwas, was die meisten von uns jeden Tag erleben, und zwar sind es die Suchergebnisse von Google oder anderen Suchmaschinen. Die Suchergebnisse sind ja sehr stark personalisiert. Das wissen manche nur nicht. Das heißt also, die Ergebnisse, die du siehst, können ganz andere sein als die, die mir präsentiert werden. Das betrifft einmal die Reihenfolge, also die sogenannten Rankings, aber auch die Art der Inhalte. Es kann also sein, dass du zum Beispiel für eine Suchanfrage Videos angezeigt bekommst und ich vielleicht Nachrichten. Und das passiert inzwischen eben auch auf Grundlage von KI, beziehungsweise werden verschiedene Faktoren eben eingearbeitet. Welche Webseiten hast du besucht? Welche Suchanfragen hast du gestellt? Worauf hast du geklickt und so weiter? Also eigentlich das ideale Anwendungsfeld für KI. Aber es geht natürlich noch drüber hinaus, denke ich mal. Also da hast du sicherlich auch noch Beispiele.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist quasi der Competitive Edge. Ja, also unsere Spezialisierung ist ja, dass wir, also im Gegensatz zu den meisten anderen Wartungsunternehmen, können wir eine Wartung schon ab dem ersten Server profitabel anbieten. Und das liegt daran, dass wir die Kundenakquisitionskosten so massiv reduziert haben und auch die Transaktionskosten, um so eine Wartung abzuwickeln, und so weit automatisiert haben, dass wir das ab dem ersten Server profitabel machen können. Und das ist einfach, also damit können wir einfach ein ganz neues Kundenerlebnis produzieren. Das heißt, wenn ein Kunde eine Anfrage stellt, kriegt er innerhalb von wenigen Stunden das Angebot, was bei allen anderen irgendwie Tage, Wochen dauert. Und durch diese Geschwindigkeit und auch durch die Automatisierung ist es auch möglich, dass du halt eben, wenn einer sagt, hey, ich habe nur einen DL380-Server, dann kriegt er halt auch ein Angebot, ja, und das in kürzester Zeit, und wir können das auch profitabel machen. Da ist halt auch irgendwie, das ist halt so eine Kombination aus eben die Kundenakquise über digitale Wege, eben über SEO oder halt Ads oder halt also verschiedene Content-Marketing-Strategien, um halt günstiger an die Kunden heranzukommen oder dass die Kunden uns besser finden. Und zwar eben genau die Kunden, die eigentlich, für die sich keiner interessiert, weil sie zu klein sind, zu uninteressant sind, kein Geld bringen und eigentlich Geld kosten. Ja. Und das ist halt bei uns anders, und so erreichen wir halt einen komplett neuen Markt. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten. Also neue Produkte, neue Dienstleistungen. Also wir erschließen quasi einen komplett Blue Ocean, wo es keinen Wettbewerb gibt, weil wir halt ein Kundensegment angehen, für das sich keiner interessiert. Und zwar, das sind die Klein- und Kleinst- und KMUs. Für die meisten Wartungsunternehmen rechnet sich das einfach nicht, so einen Kunden zu akquirieren, weil der müsste mal 15.000 Euro Volumen drüber kriegen, damit er überhaupt profitabel ist. Ja. Und bei uns kann er für 200 Euro eine Wartung abschließen und ist schon profitabel. Ja. Also das sind so die, also das ist dann das, wo sich tatsächlich dann der Competitive Edge abzeichnet. Das ist so die Masterclass, finde ich. Ja. Also wenn man das schafft, dann geht es nicht mehr nur um Automatisierung und nicht mehr nur um irgendwelche Tasks abarbeiten, sondern halt wirklich komplett neue Märkte schaffen. Hast du auch solche Bereiche bei dir?
Bei der Entwicklung neuer Produkte und neuer Dienstleistungen fällt mir als erstes ein, dass man natürlich KI verwenden kann, um Coding-Aufgaben oder auch klassische Entwicklungsaufgaben, die früher von Menschen erledigt werden mussten, durchführen zu lassen. Das heißt, man kann ja heute, du hast ja vorhin auch schon ein Tool genannt, Make. Es gibt aber auch viele andere Tools, die jetzt mit null Programmiererfahrung ermöglichen, Tools zu erstellen, neue Anwendungen zu erstellen. Wenn man die Idee dazu hat, was jetzt auch gerade sehr gehypt wird, das lese ich jetzt auch immer wieder in sozialen Medien, dass dann Leute erzählen, wie sie dann irgendwelche Heere von sogenannten KI-Agenten aufgestellt haben, die dann irgendwelche Dinge tun. Und das zeigt aber auch gleich wieder so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, beziehungsweise wir hatten ja auch schon mal in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Man sollte ja immer das Ganze mit einem Zweck verbinden. Also man sollte natürlich immer erstmal die Idee oder einen Use Case haben und dann die KI einsetzen und nicht sozusagen die KI nutzen, nur damit man eben irgendwas mit KI macht sozusagen. Aber deine Beispiele, die haben ja ganz gut auch verdeutlicht, wie man solche Tools sinnvoll einsetzen kann.
Also tatsächlich, also gerade diese Software Development Agents, also wir waren ja einer der ersten, die bei Replit einen Early Access bekommen haben. Also Replit ist eben genauso ein Agent, der nicht nur programmiert, sondern auch die gesamte Infrastruktur dazu aufbaut. Ja, das heißt, der setzt den Server auf, die Datenbank, die Applikation, die Frames, die Frameworks, die Libraries, das Programmiersystem. Und dann sagt man ihm nur mal, hey, ich möchte, ein Rechentool für, Storage-Berechnungen von bei Rate Levels oder so. Ja. Also irgendein kleines Tool, und der programmiert dir das einfach in 5 Minuten zusammen und setzt dir die Infrastruktur, und dann brauchst du mal Deploy und kannst es dann auf deinem AWS oder halt auf deinem Server irgendwie deployen und es rennt dort. Und das ist gerade, also für mich, also als CEO will ich ja nicht irgendwelche Ressourcen verschwenden von meinen Leuten für meine Bedürfnisse, für meine persönliche so Reporting-Tools und dergleichen. Und das habe ich natürlich jetzt alles genutzt, um eben mit Cursor und mit Replit und mit ChatGPT halt mir all diese Reporting-Tools und Software, die man eigentlich teuer kaufen müsste, so diese Dashboards für Profit and Loss und Balance und Cashflow und wie die alle zusammenhängen und Daten live betrachten. Also das ist sehr aufwendig und braucht eigentlich ein eigenes BI-Team. Und das brauche ich alles nicht mehr, weil das kann ich alles über eben diese Agenten machen und habe mir da meine eigene Infrastruktur, meine eigenen Applikationen zusammengeklickt und gebaut und geschrieben. und bin aber kein Programmierer. Das ist schon praktisch. Ja.
Das ist praktisch und erschreckend zugleich. Also zumindest mal zeigt es ja, dass da auch in nächster Zeit noch viel passieren wird. Das heißt also, dass sich zumindest mal Berufsbilder auch stark ändern werden und dass da also vieles, was ja als sicher galt, jetzt komplett in Bewegung gekommen ist. Ich denke mal, zum letzten Punkt, den wir angesprochen haben, zur letzten Kategorie, da kannst du wahrscheinlich auch was sagen, nämlich die Optimierung von Lieferketten. Das geht ja auch stark in euer Business rein, ne?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich komplex. Wobei, hier muss ich sagen, hier ist tatsächlich einfaches Prozessmanagement gefragt und Automatisierung im Prozessmanagement. Das ist, also wenn du deine Prozesse verstehst und weißt, wie deine Lieferketten genau funktionieren, wo sind die Bottlenecks, was sind die Informationen, die in jedem Schritt benötigt werden, dann kannst du das voll automatisieren. Und das haben wir auch getan. Und das ist schon auch ein Game Changer, weil du einfach dich darauf verlassen kannst. Und dann kannst du noch einen Quality of Service Agent drüber laufen lassen, der in jedem Step auch noch überprüft, sind die Sachen tatsächlich passiert. Der in einem gewissen Intervall überprüft, okay, ja, ist jetzt diese Lieferung angekommen, ist sie nicht angekommen, gab es irgendwelche Notifications, Störungen, Informationen, fehlen im Zoll, Daten, was auch immer. Also das kannst du einfach alles mit so Agenten, die das überprüfen, checken. Und aber wichtig ist tatsächlich, und das ist der Kern, und bei allem, was du tust, ist, du musst deine Prozesse im Griff haben. Wenn du nicht weißt, was dein Prozess tut, oder nicht weißt, wo die Probleme in deinem Prozess sind und nicht weißt, welche Informationen im Detail, in welchem Prozessschritt passieren, dann brauchst du das auch gar nicht irgendwie versuchen zu automatisieren, weil das ist es, wo die Information, also wo das den Mehrwert kriegt. Ja.
Das ist ja wieder dieses klassische Garbage-in, Garbage-out-Thema. Also das spielt natürlich auch mit KI. Und Prozesse optimieren oder Prozesse passen sollten auch schon vor KI. Also auch da eigentlich gar nicht so viel Neues.
Ja, genau. Also das ist, es gibt leider noch nicht das Business Traveler Paradoxon. Das ist halt noch nicht gelöst. Ja, da so viel Rechenkapazität gibt es halt noch nicht. Ja. In Wirklichkeit musst du einfach deine Prozesse im Griff haben und klare Entscheidungen treffen in jedem Schritt und wissen, welche Informationen wann zur Verfügung stehen müssen.
Ja, schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben heute wieder ziemlich viele Themen besprochen und aktuelle News über verschiedene Themengebiete hinweg bis hin zu praktischen Anwendungsfällen. Und ja, ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal alle ein bisschen sich setzen lassen und verarbeiten. Auf jeden Fall war es mir wieder ein Vergnügen, mit dir hier diese Themen zu besprechen. Und ich freue mich natürlich auch schon auf die nächste Ausgabe, die wir dann in einer Woche zusammen aufnehmen werden. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich von allen Hörerinnen und Hörern beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauern verabschieden. Und das letzte Wort gebührt dann dir, Yusuf.
Ja, auch dir vielen Dank und es war auch mir eine Riesenfreude. Ich lerne jeden Tag was Neues hier und auch deine Sichten sind einfach auch teilweise so konträr zu meinen. Das ist sehr, sehr wertvoll und auch danke an alle Zuhörer, die auch sehr wertvolles Feedback auch regelmäßig liefern. Also vielen, vielen Dank an alle, die da uns schreiben und uns Feedback geben. Hört nicht auf damit. Es tut uns leid, dass es diesmal besonders lang geworden ist, aber vielleicht pendelt sich's irgendwann mal ein. Vielen Dank. Ja.
Danke auch. Und ja, trotz dieser ausgedehnten Zeitspanne denke ich oder hoffe ich, war es interessant bis zum Schluss. Und ja, in diesem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. We'll